Money on Her Mind, der Deka Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu Money on Her Mind, dem Deka Finanzpodcast rund um Geld und Karrierethemen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn wir nehmen uns ein Thema vor, das momentan in den Medien wirklich intensiv diskutiert wird und das vor allem viel mit eurer Zukunft zu tun hat, nämlich die private Altersvorsorge. Im kommenden Jahr ist eine große Reform der privaten geförderten Altersvorsorge, kurz PAV, geplant. Sie soll für alle offen sein, einfach zu verstehen und viel flexibler funktionieren als bisher. Was genau das bedeutet, darüber spreche ich auch heute wieder mit meiner Kollegin, Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
Hallo Tanja, ich freue mich auf das heutige Thema, weil es mich schon fast meine ganze Arbeitszeit bei der Deka begleitet. Immer wieder ganz intensiv Altersvorsorge, das Thema schlechthin.
Gabriele, wenn wir über die private Altersvorsorge sprechen, da denken einige ja sicher sofort an Riester, zumindest vielleicht die etwas älteren Zuhörerinnen und Zuhörer unter uns. Kannst du mal kurz für uns einordnen, warum die Riester-Rente so präsent ist und was daran vielleicht bisher auch so ein bisschen problematisch war?
Ich würde vielleicht sogar zuerst mal, Tanja, noch mal eins kurz erzählen, bevor wir zu Riester konkret kommen, nämlich wie das deutsche Altersvorsorgesystem überhaupt aufgebaut ist, dass wir da noch mal so ein bisschen ein Raster im Kopf haben. Wir haben ja drei Säulen der Altersvorsorge. Wir haben da, glaube ich, auch schon ab und zu mal drüber geredet in unserem Podcast.
Das haben wir. Wir haben auf jeden Fall eine Folge zum Rentensystem. Also falls ihr da gerne noch mal reinhören möchtet, dann findet ihr die auf Spotify.
Jawohl, das tut ja sehr gerne. Und noch mal zur Wiederholung, falls ihr die jetzt nicht schnell anhört, nämlich Säule 1, ganz klar, die gesetzliche Altersvorsorge, also die klassische Rente, in die man als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer einzahlt. Säule Nummer 2, die betriebliche Altersvorsorge. Die meisten, beziehungsweise inzwischen sogar praktisch alle Unternehmen, bieten ihren Beschäftigten an, dass sie über den Betrieb nochmal eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge kriegen, also nochmal zusätzliche Zahlungen dann auch in der Rentenzeit, wenn sie mal alt sind. Und Nummer 3 ist die private Altersvorsorge, also was jede und jeder für sich selbst macht. Und die Riester-Rente ist ein Beispiel für private Altersvorsorge, also was man selbst macht. Und das war damals in dieser schönen Reformzeit in Deutschland, war das die Idee, das, was die gesetzliche Rente vielleicht irgendwann mal nicht mehr leistet oder wenn die zurückfährt, dass dieses Nettoleistungsniveau, also den Prozentsatz von der vorherigen, von den Nettoeinkommen, die man dann bekommt, wenn man selbst in der Rente ist, wenn das runtergefahren wird, zwangsläufig, weil die gesetzliche Rente nicht mehr so leistungsfähig ist, da war die Idee, dass die Riester-Rente das dann ausgleicht, also Menschen selbst für sich Geld anlegen, staatlich gefördert, und dieses Geld dann dazu nutzen können, dass sie am Ende im Alter dann auch genug Geld haben. Der Punkt war, Riester-Rente war prinzipiell eine gute Idee. Man hat gesagt, es soll alles das, was einbezahlt wurde, soll auch garantiert wieder da sein. Das heißt, eine garantierte Summe. Das Problem ist nur, sobald eine Garantie da ist, kostet es halt Rendite. Und das hat am Ende dazu geführt, dass die Riester-Rente von der Rendite her nicht leistungsfähig war. Sie war hochkompliziert mit den Zulagensystemen und der Förderlogik. Es war umständlich, das zu beantragen und deshalb hat es irgendwie nie so richtig was gebracht. Und gerade das Problem mit dieser mageren Rendite, das ist und bleibt ein Problem. Und dann konnten auch noch nicht alle mitmachen. Es waren nur die Beschäftigten, die Angestellten. Es waren nicht Selbstständige und nicht Freiberufler, die davon profitieren konnten. Und am Ende, ja, ist die Riester-Rente die jetzige geförderte Form der Altersvorsorge, aber es ist eben nichts, was in der Breite der Bevölkerung angekommen ist.
Und wir kommen da gleich nochmal kurz drauf zurück, aber an der Stelle vielleicht noch ein zweiter Service-Hinweis. Wenn ihr euch unsere Folge von vor 2 Wochen noch nicht angehört habt, dann tut das auch gerne, denn da haben wir allgemein über Reformpakete in Deutschland gesprochen und auch da ging es natürlich viel um das Thema demografischer Wandel und wie geht das eigentlich weiter mit unserer Rente. Also hört auch da gerne mal rein.
Unbedingt.
Gabriele, ich nehme jetzt aber mit, viel gute Absicht bei der Riester-Rente, aber wenig Transparenz, große Einschränkungen, überschaubare Rendite und auch nicht für alle so unkompliziert zugänglich. Was ist denn nun das Ziel der neuen PAV? Hat man da aus der Vergangenheit gelernt, würdest du sagen?
Also diese private Altersvorsorge, kurz PAV, da weiß die Regierung jetzt schon, es ist dringend notwendig, nochmal der Rückblick auf unsere Reformenfolge. Wir wissen, die Bevölkerung wird älter, gesetzliche Rentenversicherung wird in Zukunft nicht mehr so viel vom vorherigen Nettoeinkommen leisten können, auszahlen können. Also die Regierung weiß, es muss was passieren. Das ist der erste Grund. Dann, ich habe es eben schon gesagt, die Riester-Rente wäre zwar eine gute Idee gewesen, aber sie ist nie beliebt gewesen. Sie ist nie groß angekommen in der Bevölkerung. Dann ist es schon auch die Verpflichtung der Regierung, dass sie wissen, sie müssen dafür sorgen, dass Menschen im Alter auskömmlich leben können mit eigener Rente. Also Schutz vor Altersarmut, auch das ist nochmal ein wichtiger Grund, warum man es angepackt hat. Und schließlich, also dass man jetzt was Neues macht, diese neue private Altersvorsorge PAV. Die Idee ist jetzt, dass man es schafft, ein Produkt zu bringen, was eine höhere Rendite bringt, weil ganz einfach gesagt, also es ist ja im Alltag schwierig, Geld beiseite zu legen für private Altersvorsorge. Und je höher die zu erwartende Rendite, desto weniger muss ich einzahlen, um das gleiche Ziel zu erreichen. Und das ist, glaube ich, sogar die Hauptmotivation jetzt für diese neue private Altersvorsorge. Und dann haben wir ja kürzlich, wie gesagt, über die Reformen in Deutschland geredet. Die Regierung will und muss verhindern, dass es mehr Altersarmut gibt. Die neue private Altersvorsorge soll also die Schwachstellen von Riester wirklich beiseite wischen, was Neues, Besseres bieten. Und Ziel ist ein System, das einfacher und verständlicher ist. Das für alle Erwerbstätigen, also nicht nur Angestellte, sondern auch Selbstständige, Freiberufler, geöffnet wird und das mehr Renditepotenzial über die Kapitalmarktanlage bietet. Und ganz konkret, ab Januar 2027 soll es was Neues geben, das Altersvorsorgedepot, kurz AVD. Und das soll dann die moderne, die staatlich geförderte Form der privaten Altersvorsorge sein.
Und das wäre jetzt keine Servicefolge, Gabriele, wenn wir nicht das Altersvorsorgedepot auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Was sind denn da aus deiner Sicht so die wichtigsten Eckpunkte?
Die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte sind zuallererst natürlich die staatliche Förderung. Wenn ein Erwachsener mindestens 150 Euro pro Monat in die private Altersvorsorge, in dieses Altersvorsorgedepot spart, dann kann er eine Grundzulage von 540 Euro pro Jahr bekommen. Tolle staatliche Zulage. Wer Kinder hat, kann zusätzlich nochmal 300 Euro pro Kind pro Jahr bekommen, sofern er 25 Euro pro Monat einzahlt. Also das nochmal speziell für die Familien. Und zum Dritten, wer vor dem 25. Geburtstag startet, kriegt einmalig sogar noch 200 Euro Berufseinsteigerbonus. Tolle staatliche Anreize, um was zu tun.
Und Gabriele, ich glaube, dass man hat schon den Eindruck, dass man damit auch besonders die Familien unterstützen und entlasten will. Und dieses, ich muss was einzahlen und desto mehr ich einzahle, desto mehr Förderung bekomme ich auch. Vielleicht führt es dann auch dazu, dass man sich ein Stück weit verantwortlicher fühlt für die eigene Vorsorge.
Verantwortlicher fühlen und der Anreiz ist da. Also das ganze Leben ist Anreize und dieser positive Anreiz, spar genug und gerade 150 Euro pro Monat mag vielleicht viel klingen, ist am Ende aber dann, wenn es für die Altersvorsorge für eine möglichst lange, schöne Rente sein muss, ist es auch wirklich schon ein Betrag, der nicht zu hoch ist aus meiner Sicht, sondern eher, dass die Untergrenze ist. Also ich finde das auch gut gewählt und klug gewählt. Ja, definitiv. Und wenn wir dann schon sind bei dem, eigentlich will man ja dann möglichst viel Geld ansparen. Das Tolle ist, wichtiger Punkt, dass am Kapitalmarkt investiert wird. Also über Aktien, über Renten. Und dass dadurch auch die zu erwartende Rendite höher ist. Diese Renditechancen, die schaffen ja nochmal Potenzial für ein am Ende größeres Vermögen, von dem man leben kann. Wichtig ist auch gerade für die Kundinnen und Kunden, die Nutzerinnen, dass es eine Kostenschranke gibt. Also der Staat gibt vor, dass jeder Anbieter ein Standardprodukt anbieten muss, also so ein Klassik, eine Klassikversion. Und dieses Produkt darf maximal 1% Kosten pro Jahr haben. Also es ist auch vom Staat ja nochmal vorgegeben, das soll günstig sein, damit nicht so viel von der Rendite vom Gewinn dann weggeht. Und dieses Thema steuerliche Vorteile plus flexible Auszahlphase, das ist auch nochmal was Wichtiges, nämlich bis zu 1.800 Euro pro Jahr Einzahlung plus die Zulagen, das ist alles steuerlich absetzbar, das ist das Schöne. Und versteuern muss man es erst dann, wenn man in Rente ist. Und es ist ja normal so, dass man in der berufstätigen Phase viel mehr Einkommen hat, als wenn man in Rente ist. Progressives Steuersystem, das heißt, ich habe tendenziell dann auch weniger Steuer drauf und ich muss sie erst später zahlen. Dieses nachgelagerte Versteuern, das ist sehr wertvoll und wichtig. Das haben wir auch in der volkswirtschaftlichen Theorie immer wieder gelernt. Und in der Auszahlphase, Das ist auch was, was wir in unserem Projekt Altersvorsorge, was wir vor längerer Zeit mal hatten, was wir ganz stark betont haben. Wenn die Auszahlungsphase kommt, also wenn man dann in Rente ist, dann kann man bis zu 30% auf einen Schlag bekommen. Das ist ja auch so, wenn man in Rente geht, dass man dann mal einen größeren Betrag braucht, beispielsweise wenn man umzieht oder nochmal Häuschen irgendwie umbauen möchte oder sowas. Und dann gibt es auch einen Fonds-Auszahlplan, also regelmäßige Zahlungen und das wiederum mindestens bis zum Alter von 85 Jahren, sodass ich insgesamt wirklich sagen muss, das ist ein schönes Paket.
Wird dieses Altersvorsorgedepot eigentlich verpflichtend, Gabriele? Also wenn die Regierung auch das Ziel hat, Altersarmut möglichst zu vermeiden, dann wäre es doch sinnvoll, wenn eigentlich alle, also zumindest alle Erwerbstätigen, auch die Pflicht hätten, in so ein Depot zu sparen.
Prinzipiell immer gut, so eine Verpflichtung, aber das widerspricht schon unserer Kultur, wo wir in Deutschland viel auf Freiwilligkeit setzen. Also es ist gut, dass man sagt, das ist eine freiwillige Entscheidung, aber es ist eben auch hervorragend, dass die Anreize bei diesem Modell jetzt wirklich so groß sind, dass, darf ich es mal ganz platt sagen, dass jeder blöd ist, der nicht mitmacht.
Ja, du hast recht, das klingt wirklich nach einem ziemlich umfassenden und auch sinnvollen Paket. Ich habe da noch eine praktische Frage, die vielleicht auch die ein oder andere oder der ein oder andere sich gestellt hat. Brauche ich denn, wenn ich schon ein Wertpapierdepot habe, was natürlich alle haben, die hier zuhören, hoffentlich, noch ein zusätzliches Altersvorsorgedepot oder wie funktioniert das?
Damit man die staatlichen Förderungen auch wirklich in Anspruch nehmen kann, braucht man ein zusätzliches Depot. Das ist sinnvoll. Aber das Schöne ist, das muss jetzt nicht nochmal extra ein neuer Depotanlageprozess sein, sondern oftmals, wenn man sowieso schon ein Depot hat, dann kann man das in Form von einem Unterdepot machen und das wird dann gewissermaßen einfach automatisch angelegt.
Und was wäre das denn für eine Podcast-Folge, Gabriele, wenn wir nicht auch drauf schauen würden, was das Ganze eigentlich für uns Frauen bedeutet? Also wir reden immer wieder drüber, dass wir insbesondere durch auch die unterbrochenen Lebensläufe zum Teil Versorgungslücken haben, beispielsweise durch Teilzeit, dadurch, dass wir immer noch einen Großteil der Care-Arbeit in der Familie übernehmen. Eröffnen die geplanten Reformen dann für Frauen beim Thema Vorsorge auch neue Chancen?
Es gibt leider keinen Frauenbonus. Natürlich mit Augenzwinkern. Also,
das wäre auch mal was. Also ich wäre dafür.
Aber wir denken ja auch an unsere männlichen Zuhörer, Tanja. Also es gibt kein spezielles Frauenelement, aber es ist natürlich implizit, alles sind Frauenelemente. Wenn wir allein schon überlegen, dass die zweite Säule der Altersvorsorge, die betriebliche Altersvorsorge, bei Frauen normalerweise viel weniger bringt als bei Männern, eben wegen den Argumenten, was du gerade eben gesagt hast, dann ist es umso wichtiger, dass die dritte Säule leistungsfähig ist. Das heißt also, es gibt hier eine Chance für Frauen, dass sie bewusst was machen, mit Zuladen gefördert. Das ist das eine Wichtige. Da können sie voll mitmachen, die Frauen. Dann das Zweite, das sind Produkte, weil es Kapitalmarktprodukte sind, die eine höhere Rendite bieten. Und auch das ist wichtig, weil Frauen tendenziell weniger Altersvorsorge haben, da mehr einzahlen müssen. Und wenn ich eine höhere Rendite habe, habe ich eben auch die Chance auf ein höheres Vermögen insgesamt.
Und das kommt ja auch den lieben Männern zugute.
Und auch da wieder, genau, eigentlich sind alle Argumente auch für die Männer gültig. Da hast du vollkommen recht, Tanja. Und auch nicht zu unterschätzen sind diese steuerlichen Vorteile, die wir gerade bei Frauen auch nochmal ans Herz legen. Also man kann an so vielen Stellen gewinnen, dass das attraktiv ist. Also die Wichtigkeit auch nochmal unterstreicht, da ist jetzt ein neues Produkt. Liebe Frauen, kümmert euch um eure private Altersvorsorge. Und wie du schon sagtest, also beide Geschlechter profitieren von allen Zulagen und von den Steuervorteilen. Aber gerade für Frauen ist es wichtig, sie bewusst zu machen, was da für eine Chance drin steckt.
Du hast eben schon von Garantien bei den früheren Riester-Produkten gesprochen. Also wir wissen ja, Rendite kommt natürlich auch mit Schwankungen und Verlustrisiken. Wie werden denn die Risiken im neuen Modell aufgefangen, wenn es keine Garantien mehr gibt?
Das ist immer das Schwierige, Tanja, dass da viel Unsicherheit drinsteckt. Da hast du recht. Und im Normalfall werden diese Altersvorsorgedepots werden bestehen aus Fonds, also aktiv gemanagten Fonds oder aus passiv gemanagten, diesen ETFs, über die wir ja auch schon geredet haben. Und deren Wert schwankt, das sind schwankende Entwicklungen, das sind zwischendrin auch Verlustphasen, ganz klar. Aber wichtig ist eben, je länger der Anlagezeitraum am Kapitalmarkt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von dem aufsteigenden Trend profitiert. Und ansteigender Trend, das heißt eben, solange die Weltwirtschaft wächst, solange es Inflation gibt, steigen im Durchschnitt Aktien, Aktienkurse, Aktienindizes, aber auch Rentenanlagen. Und davon profitiert man. Und je länger der Anlagehorizont ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende auf Verlusten sitzt. Das auf jeden Fall. Und das zweite Thema, also die Langfristigkeit zum einen, und das zweite Thema, das ist, dass man, je näher man an die Auszahlungsphase kommt, also an den Renteneintritt, desto mehr kann man bei diesen Produkten dann auch umschichten von stärker schwankenden, sprich im Normalfall Aktienanlagen, zu weniger schwankenden, sprich konkret Rentenanlagen. Und diese Idee, dass man selbst auch steuern darf, wie viel man umschichtet in weniger schwankende Anlagen, auch das ist was, was einen dann schützt davor, dass man am Ende doch auf Verlusten sitzt. Und der Staat gibt ja mit dem Standardprodukt, also das ist so eine Art Default-Option, die der Staat vorgibt, gibt ja auch Vorschläge vor, wann man, zu welchem Zeitpunkt man umschichten soll, wie viel Prozent man Aktien, wie viel Prozent man Renten machen soll. Also gerade für diejenigen Menschen, die sich unsicher sind, wie sie es konkret machen sollen, da gibt es einen konkreten Vorschlag und damit kann man dann auch die Ausrichtung so machen, dass die Wahrscheinlichkeit von Verlusten gering ist, aber die Chance auf Gewinne groß ist.
Wenn ich mir das alles so anhöre, staatliche Zuschüsse, Eigenbeiträge, attraktive Rendite, das hört sich ja alles eigentlich ganz gut an. Aber meinst du, das reicht dann so für die Durchschnittsverdienerin unter uns aus, wenn sie am Ende gesetzliche Rente, Betriebsrente und die private Altersvorsorge hat, um im Alter auch sorgenfrei leben zu können?
Gute Frage, Tanja. Also ist natürlich jeder Einzelfall für sich unterschiedlich, aber du sprichst ja von der Durchschnittsverdienerin und die wiederum, die kommt wahrscheinlich damit aus, je nachdem, was sie dann braucht oder was auch der Durchschnittsverdiener braucht im Alter. Ich persönlich rate aber schon dazu, dass man privat auf jeden Fall zusätzlich noch was macht. Also zusätzlich zu der klassischen privaten Altersvorsorge, wo auch wirklich Altersvorsorge drüber steht, würde ich persönlich sagen, egal wofür wir Vermögen ansammeln, es ist immer auch finanzielle Zukunftsvorsorge, also Altersvorsorge. Und dazu rate ich, dass man daneben immer noch mal zusätzlichen Vermögen anspart. Dieses Vermögen kann man jederzeit dann angreifen, wenn man mal eine große Reise machen möchte, große Anschaffungen, aber immer in der Hoffnung, dass ein Teil davon liegen bleibt und dann nochmal im Alter dafür sorgt, dass man finanziell unbeschwert leben kann.
Und auch das ja sicherlich besonders relevant für die Selbstständigen unter uns, weil da ja der Baustein betriebliche Altersvorsorge und je
gesetzliche
nachdem,
überhaupt nicht, genau. Ja, da hast du vollkommen recht. Und ich habe auch die Erfahrung, dass gerade Selbstständige oft während ihres Lebens gar nicht so viel dran denken, für ihr Alter vorzusorgen.
Ja, und hoppla hopp ist dann.
Ja, und dann hat man damit automatisch wenigstens schon mal einen kleinen Betrag, den man sicher hat. Ja.
Kommen wir noch mal kurz zu denjenigen, die vielleicht schon einen Riester-Vertrag haben. Da gibt es bestimmt auch einige, die sich jetzt fragen, muss ich irgendwas machen? Verliere ich den? Muss ich was kündigen? Was mache ich eigentlich dann ab dem 1. Januar 2027?
Und Tanja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und da muss man auch echt, also hört euch jetzt bitte konzentriert an, worum es jetzt geht, weil das sind kleine Unterschiede. Erstens mal, es kann jede und jeder ganz normal einfach den Riester-Vertrag weiterführen wie bisher. Zulagen gibt's wie bisher. Das geht, Klammer auf, ich habe ja vorhin schon gesagt, dadurch, dass die Riester-Produkte eher ein bisschen renditeschwächer sind, ist das eine Option, aber man muss sich gut überlegen, was man tut. Zweitens, ihr könnt mit dem bestehenden Vertrag in das neue Fördersystem wechseln, also mit den neuen Zulagen, den neuen Steuervorteilen und zwar ohne neue Abschlusskosten. Das ist vom Gesetzgeber vorgegeben. Drittens, man kann den alten Riester-Vertrag auch einfach ruhen lassen. Also sagen, ich zahle da jetzt nichts mehr ein, bleibt liegen. Was ich bis jetzt eingezahlt habe, samt Zulagen und Förderung, davon profitiere ich dann, mache aber jetzt nichts Neues mehr rein und fange dann neues Altersvorsorgedepot an, mit dem ich start heute dann anfange. Ich habe dann nachher am Ende praktisch zwei Renten, die Riester-Rente und die Altersvorsorgedepot-Rente. Und als viertes dann noch, ich kann in ein neues Produkt umziehen, also in ein Altersvorsorgedepot. Und das bedeutet, ich nehme alles, was ich bisher angespart habe, in Riester als Komplettbetrag rein in das Altersvorsorgedepot mit neuer Zulagenförderung und so weiter und habe dann nur noch diese eine Rente aus dem Altersvorsorgedepot. Also ganz schön viel Auswahlmöglichkeit. Zu wissen, was das Richtige ist, könnt ihr euch selbst überlegen, aber ich glaube, in dem Fall lohnt es sich auch echt, dass ihr euch kompetente Beratung holt, beispielsweise bei eurer Sparkasse oder eurer Hausbank, weil das gar nicht so einfach ist, da mal kurz rumzurechnen und zu überlegen, was sich tatsächlich lohnt. Hängt von eurem Alter ab, hängt von dem ab, was ihr bis jetzt gespart habt, familiäre Situation. Also da lohnt sich, glaube ich, schon die Beratung.
Das auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Gabriele. Kannst du denn für uns jetzt, wir haben ganz, ganz viel gehört, nochmal kurz zusammenfassen, was aus deiner Sicht so die drei wichtigsten Punkte sind, die unsere Hörerinnen und Hörer mit Blick auf die neue private Altersvorsorge mitnehmen sollten?
Ich würde als Überschrift nochmal drüber schreiben, ich finde, es ist eine tolle Idee und auch ein toller Anreiz, privat selbst vorzusorgen und das dann auch noch mit der Motivation vom Staat. Punkt 1, unbedingt so früh wie möglich anfangen. Je eher ihr anfangt mit privater Versorge und das dann auch noch mit höherer Rendite, desto stärker wirkt dieser Zinseszinseffekt. Und gerade in Kombination mit der staatlichen Förderung kann da ganz schön was zusammenkommen. Punkt 1. Punkt 2, bewahrt bitte Ruhe. Gerade wenn ihr auch schon bisher was gemacht habt, überlegt euch gut, wie ihr vorgeht, ob ihr wechselt, neu anfangt, wie ihr das macht. Also die Förderung bleibt erhalten und ihr habt Bestandsschutz und ihr müsst da jetzt keine große Hektik machen. Und 3, schafft eine Basis. Wenn ihr noch nichts gemacht habt in privater Altersvorsorge, dann tut das bitte jetzt. Und 3, schafft eine solide Basis. Also gerade wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer bisher noch nichts gemacht habt für eure private Altersvorsorge, macht unbedingt neben der staatlich geförderten Vorsorge auch nochmal was fürs allgemeine Vermögen ansparen. Und am einfachsten starten kann man aus meiner Sicht immer noch mit einem Depot, mit einem Fondssparplan. Das ist ein guter Einstieg und damit legt ihr dann eine Grundlage. Und wenn ihr dann das Depot sowieso schon habt, ist das auch kein Problem mehr, wenn ihr dann das Altersvorsorgedepot noch dazu nehmt und mit der neuen Förderung nochmal stärker durchstarten könnt. Also ich sage nur eins, das sage ich immer wieder, der beste Zeitpunkt anzufangen mit privater Vorsorge ist jetzt.
Und Gabriele, eigentlich sind das ja alles Botschaften, die auch ganz grundsätzlich für die Geldanlage gelten. Bei allen Podcast-Folgen, die wir zu dem Thema schon aufgenommen haben, allen Veranstaltungen, auf denen wir waren. Also schon kleine Beiträge können helfen. Frühstarten ist sinnvoll. Dranbleiben vor allem auch und sich dann Unterstützung holen, da wo es komplex wird.
Ja, Tanja, ich liebe es, diese Klassiker, diese Regeln, die immer schon gegolten haben und auch weiterhin gelten. Mit neuen Produkten, neuen Ideen, die gut sind, aber es bleibt bei diesen klassischen Weisheiten. Und bitte bedenkt auch alle, wann auch immer wieder Reformen kommen, gerade so mit Blick auf die gesetzliche Rente und jetzt wieder dieses neue Altersvorsorgedepot, denkt nicht Katastrophe, jetzt kommt schon wieder was Neues, sondern denkt, es ist eine Chance, es ist was für eure finanzielle Zukunft. Also traut euch und kümmert euch drum, aber wie gesagt, lasst euch auch Zeit und überlegt euch gut, wie ihr es tut.
Genau, aber Hauptsache nicht nichts machen.
Ja.
Gabriele, ich danke dir für deine Einordnung. Altersvorsorge mag ja oft trocken klingen, aber das hast du uns jetzt auf jeden Fall ganz gut mit auf den Weg gegeben. Am Ende geht es um Absicherung, es geht um Freiheit und vor allem sorgenfreies Leben im Alter. Und desto früher ich damit anfange, desto weniger Gedanken muss ich mir hoffentlich später machen. Wenn ihr euch weiter informieren wollt, dann findet ihr jede Menge aktuelle Infos zur Altersvorsorgereform, beispielsweise auch auf dkd. Und natürlich wie immer, wenn ihr Fragen zum Thema habt oder einen Themenwunsch für unseren Podcast, dann schreibt uns gerne an podcast@dk.de. Ganz lieben Dank fürs Reinhören und bis bald.
Bis bald.